Ich möchte gerne beginnen mit dem Gebet zu unserem heiligen Schutzengel. Das ist ganz wichtig. Wir wissen, wir haben den heiligen Schutzengel zur Seite. Wir bitten ihn, dass er uns helfen möge, das Richtige für uns herauszunehmen aus diesem Vortrag, mit der wirklich an seiner Seite gut durch dieses Leben auf der Erde gehen und dann auch gut an unser Ziel kommen in das ewige Leben. So grüßen wir unsere heiligen Schutzengel mit dem Vater unser. Gegrüßt seist du, Maria. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ganz herzlich darf ich alle begrüßen, auch Pfarrer Ramose und alle anderen Priester, die unter uns sind. Und auch vergelt's Gott wieder für die Einladung, dass ich wieder hier sein darf. Wirklich eine großartige Arbeit, die der Pfarrer Martin Ramose hier tut in Reisbach. Möge ihn Gott weiterhin in der Gesundheit erhalten und auch schützen, damit er sich nicht übernimmt. Auch ganz wichtig. Ich habe das Thema gewählt, Unterscheidung der Geister. Es ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, weil ich doch seit einiger Zeit immer wieder mitbekomme, wie es zu Spaltungen kommt, zu Spaltungen in unseren guten Familien, in den Spaltungen in den Gebetskreisen, vielleicht sogar zur Spaltung in der Kirche und alles. Es ist doch an der Unterscheidung der Geister fehlt. Es ist so wichtig, zu unterscheiden, was ist gut, was ist falsch, was ist richtig und was ist nicht richtig. Jesus sagt er selber im Matthäus-Evangelium, ich darf es vorlesen, geht durch das enge Tor, denn das Tor ist weit, das ins Verderben führt, und der Weg dahin ist breit, und viele gehen auf ihm. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng. Und der Weg dahin ist schmal und nur wenige finden ihn. So bereits Jesus hat im Evangelium gesprochen von diesen zwei Wegen, von diesem einen Weg, der in die himmlische Heimat führt und von dem anderen Weg, der ins Verderben führt. Und wie unterscheiden wir diese Wege? Sicher, diese Grundunterscheidung, diese Grundregeln, denke ich, ist allen bekannt, so wie es der Theologische Ausschuss von der charismatischen Erneuerung eben geschrieben hat, wenn etwas gegen die Gebote Gottes, gegen die Maßstäbe der Heiligen Schrift oder gegen die Glaubens- und Sittenlehre der Kirche verstößt, dann ist es nicht von Gott. Ich glaube, soweit sind wir alle einig. Ja, ist klar, das ist sicher dieser Weg in die Ewigkeit. Und was ist dann, wenn es um diese Feinheiten geht? Was ist dann, wenn es zu unterscheiden geht zwischen dem Guten und scheinbar Besseren? Dann wird es schwierig. Was ist dann die richtige Entscheidung? Was ist dieser geistige Kompass, der uns auf den richtigen Weg führt? Dass wir nicht ganz leicht vom Weg abkommen, immer weiter wegkommen vom Weg, bis wir dann irgendwann merken, dass wir ganz abgekommen sind vom Weg. Wir wissen ja, wie der Böse, der Satan, bereits die Stammeltern im Paradies verführt hat. Mit diesen Worten, wo er zur Frau sagt, nein, ihr werdet nicht sterben, Gott weiß viel mehr. Sobald ihr davon esst, von dieser Frucht, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Ja, der Böse, der Satan, will uns immer wieder in die Irre führen. Er will uns das scheinbar Bessere zeigen. Und dann wählen wir das scheinbar Bessere und merken, es ist total falsch gewesen. Also wir können sagen, Jesus ist gekommen, um uns den Weg zum Leben zu zeigen. Der Satan dagegen unternimmt alles, um uns zu täuschen und uns ewig unglücklich zu machen. Deswegen sagt schon der heilige Petrus in 1. Petrus 5,8, seid nüchtern und wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Doch kommt er nicht immer als brüllender Löwe, sondern verkleidet sich auch oft als Engel des Lichtes, wie der heilige Paulus in 2 Korinther 11, 13 bis 14 sagt, um die Auserwählten zu täuschen und in die Irre zu führen. Und der heilige Augustinus sagt in interessanten Gedanken, als das Blut der Märtyrer floss, hat der Teufel gewütet wie ein Löwe. Als die Irrlehren sich verbreiteten, hat er versteckt angegriffen wie eine schleichende Schlange. Also wir müssen auf der Hut sein. Wir müssen immer wieder zum Heiligen Geist beten, um zu unterscheiden, was ist das Richtige, was ist das Falsche. Und schon der Mönchsvater Cassian hat im 3. Jahrhundert gesagt, eben bei Impulsen, Antrieben, Charismen, Erscheinungen und so weiter, sollen wir uns immer wieder fragen, ist dieser Impuls, dieser Gedanke, diese Erscheinung von Gott, von Gottes Geist? Oder ist es vom bösen Geist? Oder ist es von mir, von meinem Egoismus, von meinem Ich? Chamoni tut dann diese zwei zusammenfügen und sagt, es ist sehr schwierig zu unterscheiden jetzt, ob etwas aus unserer erbsündig angeschlagenen Natur oder vom Teufel stammt. Und deswegen sprechen die Lehre des geistlichen Lebens gewöhnlich einfach vom bösen Feind. Verstehen aber darunter sowohl den Teufel wie auch alles, was aus der ungeordneten menschlichen Natur stammt. Also bei der Unterscheidung von Gut und Böse belassen wir es momentan so, was kommt von Gott und was kommt vom Bösen oder von unserer Natur, die eben zum Bösen tendiert. Auf eurem Zettel habt ihr die verschiedenen Kriterien, ganz besonders was die Privatoffenbarungen betrifft, mit denen wir auch alle zu tun haben. Immer wieder bekommt der eine oder andere von uns Privatoffenbarungen in die Hand gedrückt und dann sollen wir entscheiden und unterscheiden, ist es jetzt von Gott oder ist diese Privatoffenbarung nicht von Gott? Vielleicht sogar vom Satan. Und so lesen wir im Katechismus unter der Nummer 67, im Laufe der Jahrhunderte gab es sogenannte Privatoffenbarungen, von denen einige durch die kirchliche Autorität anerkannt wurden. Unter der Leitung des Lehramts der Kirche weiß der Glaubenssinn der Gläubigen zu unterscheiden und wahrzunehmen, was in solchen Offenbarungen ein echter Ruf Christi oder seiner Heiligen an die Kirche ist. Also es gibt diese Privatoffenbarungen, es gibt dieses Eingreifen Gottes in diese Welt, es gibt diese echten Privatoffenbarungen. Aber wie unterscheiden wir sie von den unechten, von den falschen Privatoffenbarungen? Erste Kriterium, was ich auch auf dem Zettel niedergeschrieben habe, das Kriterium der Wunderzeichen, was auch oft genommen wird. Wir sehen, irgendjemand macht ein Wunder oder hat ein besonderes Charisma und viele Leute laufen ihm hinterher. Doch hier sagt schon die Bibel, es ist nicht ein eindeutiges Kriterium. Weil wir sehen es auch im Leben von Mose, als Mose die Wunder gewirkt hat beim Auszug der Israeliten aus Ägypten, kamen die Zauberer, kamen die Wahrsager und macht mit ihrer Zauberkunst die gleichen Wunder. Also wir merken, Wunderzeichen sind kein eindeutiges Kriterium für die Echtheit. Und Pater Burb warnt hier auch ganz eindeutig davor, wenn jemand ein besonderes Charisma hat, dann aufpassen. Nicht jedes Wort dann ist unfehlbar. Nicht jedes Wort, was dieser Mensch ein Wunder wirkt, muss dann von Gott sein. Gerade dann eben ist die Gefahr, dass man dann alles aufnimmt, was derjenige sagt oder diejenige, ohne zu unterscheiden, was gut und was schlecht ist. Wie gesagt, das erste Kriterium, die Wunderzeichen sind nicht ausreichend. Kommen wir zum zweiten Kriterium, das ist eins der wichtigsten Kriterien. Es ist das Kriterium des Gehorsams zur Leitung und zur Lehre der Kirche. Wir haben es gerade auch gehört aus dem Katechismus. Unter der Leitung des Lehramts der Kirche weiß der Glaubenssinn der Gläubigen zu unterscheiden und wahrzunehmen, was eben echt ist, ein echter Ruf Christi ist und seiner Heiligen oder nicht. Also die Echtheit der Privatoffenbarungen zu entscheiden, steht bei denen, die in der Kirche die Leitung haben und denen es in besonderer Weise zukommt, den Geist nicht auszulöschen, sondern alles zu prüfen und das Gute zu behalten, sagt auch Pater Buob. Ich kann mich erinnern, dass wir als Kinder immer darauf geachtet haben, bei Privatoffenbarungen haben wir geschaut, ist kirchliche Druckerlaubnis dabei oder nicht? Oder zumindest wird es von der Kirche geprüft? Ist es unter der Kontrolle der Kirche? Unterwirft sich dieser Seher, dieser Visionär, dieser, der diese Erscheinung hat, wirklich dem Urteil der Kirche? Oder macht es sofort ganz einfach sich den Weg, indem er die Leitung der Kirche verteufelt, schlecht macht und dann sozusagen sich direkt auf einen Jesus beruft, der nicht gehorchen muss? Daran erkennen wir, dass es nicht von Gott kommt, wenn jemand sich nicht der Leitung der Kirche unterwerfen will. Jesus hat zu Heiligen Katharina von Siena schon diese interessanten Worte gesagt. Die Vision des Feindes verführt zum Aufbegehren gegen die Oberen, zu Abweichungen von der Lehre, zu zweifelhaften Haltungen und Handlungen. Diese Folgen sind das genaue Gegenteil von denen, welche die wahren Erscheinungen bewirken. Und Pater Buob sagt gerade dann auch zu diesem Thema der Abspaltungen, die die falschen Erscheinungen, falschen Privatoffenbarungen bewirken. Abspaltungen von der Kirche kommen bestimmt nicht vom Heiligen Geist. Sie sind meistens Schuld der Menschen. Dann gibt er ein Beispiel an. In der charismatischen Pfingstkirche gibt es bereits 600 eigene Kirchen. Ihnen fehlt das Amt, das Koordinierende. Sie wir sehen, der Heilige Geist führt immer zur Einheit. Der böse Geist führt zur Spaltung, zur Spaltung, zur Spaltung und immer mehr zur Spaltung. Gibt sicher auch genug Beispiele. Denke auch immer wieder an dieses Beispiel in Polen, in Gierzwart, wo die Mutter Gottes vor 100 Jahren Kindern erschienen ist und es eben auch vorgekommen ist, dass die Kinder in einem Geschäft plötzlich eine ähnliche Mutter Gottes gesehen haben und diese Mutter Gottes seltsame Dinge diesen Kindern aufgetragen hat. Und die Kinder sind sofort zu ihrem Pfarrer gegangen und haben das berichtet. Und der Pfarrer hat gesagt, nein, ich verbiete euch, wieder dort in dieses Geschäft zu gehen, zu diesen Erscheinungen. Und wenig später ist dann die richtige Mutter Gottes erschienen und hat den Kindern gesagt, gut Kinder, dass ihr dem Pfarrer gehorsam gewesen seid, denn dort im Geschäft war nicht ich, dort war der Satan. Also wir merken, wer wirklich der Böse die Gestalt eines Lichtengels annimmt, vielleicht sogar die Gestalt der Mutter Gottes oder von Jesus, um uns zu täuschen. Und hat auch schon mal jemand gesagt, interessant ist dann immer auch darauf zu achten, trägt dieser Jesus die Wundmale? Der richtige Jesus trägt immer die Wundmale, der Satan nie. Auch hier ein kleines Unterscheidungsmerkmal. Also können wir zu diesem ersten Kriterium sagen, jeglicher Gedanke oder außerordentliche Offenbarung, Privatoffenbarung, die der Heiligen Schrift eine Entscheidung der Konzilien und dem Glauben der katholischen Kirche widerspricht, kann nicht von Gott eingegeben sein. Zweites Kriterium. Erfüllt sich die Vorhersage? Schon im Alten Testament, im Buch Jeremias, 28. Kapitel, hören wir, an der Erfüllung der Prophetie erkennt man den wahren Propheten, wer wirklich von Gott gesandt ist und wer nicht von Gott gesandt ist. Und in Deuteronomium 18,22 lesen wir, wenn sein Wort sich nicht erfüllt und nicht eintrifft, dann ist es ein Wort, das nicht der Herr gesprochen hat. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Tritt wirklich das ein, was diese Privatoffenbarung vorhersagt? Oder tritt es nicht ein? Sehr auffallend ist es bei den Zeugen Jehovas, die seit ihrem Gründer ständig das Ende der Welt, also das Datum, angeben, was nie eintritt. Und dann erfinden sie immer wieder ein neues Datum. Auffallend, es tritt nicht ein, ja? Was natürlich auch wieder sein kann, dass die Mutter Gottes eine Mahnung gibt, zum Beispiel in Fatima, wo sie sagt, wenn die Menschen nicht umkehren, dann droht ein neuer Krieg. Da sehen wir, es ist jetzt nicht eine Vorhersage von einer Katastrophe, die unweigerlich jetzt kommen muss, sondern das Ziel ist immer, dass die Menschen sich bekehren, dass sie umkehren, dass sie bewahrt bleiben vor diesem Unglück. Ähnlich war es in Ruanda, wo die Mutter Gottes als Mutter des göttlichen Wortes erschienen ist und gesagt hat, wenn die Menschen nicht umkehren zum Evangelium, dann droht ein furchtbarer Bürgerkrieg. Und wenige Jahre später war dieser Bürgerkrieg tatsächlich da. Also wir sehen hier, die Echtheit zeigt sich in der Erfüllung der Vorhersagen. Natürlich, wenn das Wenn erfüllt wird, wenn die Menschen sich bekehren, dann tritt es nicht ein, so wie Ninive, wo die Menschen sich auf die Predigt des Jonas bekehrt haben und die Stadt nicht zerstört worden ist. Drittes wichtiges Kriterium. Demütiges Erschrecken vor dem Göttlichen. Die Echtheit zeigt sich am Erschrecken vor der Erscheinung in der wahren Demut vor Gott. Wir sehen es in der Bibel immer wieder, wo ein Engel erscheint, dieses Erschrecken vor Gott. Denken wir an Zacharias, denken wir an die Mutter Gottes, wo der Erzengel Gabriel erschienen ist, wo es heißt in Lukas 1,12, als Zacharias den Erzengel Gabriel sah, erschrak er und es befiel ihm Furcht. Und in Lukas 1,29, Maria erschrak, als sie die Worte des Engels hörte. Also wir sehen hier dieses heilige Erschrecken und hier auch wieder die Worte Jesu zur heiligen Katharina von Siena. Anfänglich erweckt meine Erscheinung Furcht, die sich aber im Verlauf derselben in ein Gefühl erleichterten Gestärktseins verwandelt. Sie beginnt mit einer gewissen Bitternis, um allmählich ins Gegenteil überzugehen. Die Vision des Feindes hingegen erfolgt genau umgekehrt. Im ersten Moment erzeugt sie ein anscheinendes Wohlgefühl. Sie erscheint von anziehender Wirklichkeit. Dann aber hinterlässt sie im Gemüt dessen, dem das Gesicht widerfährt, ein qualvolles Ekelgefühl. Schließlich nistet sich in der Seele eine gewisse Selbstachtung und Selbstherrlichkeit ein, was charakteristisch ist für den Vater der Lüge und für den König der Kinder des Hochmuts. Ganz wichtiges Kriterium, das auch der Pater Pio seinen geistigen Kindern immer wieder gesagt hat. Wahre Erscheinungen führen zu Demut, zu diesem Erschrecken, zu dieser Erkenntnis der Unwürdigkeit vor dem Hereinbrechen des Göttlichen in unser Leben. Dagegen falsche Erscheinungen bewirken, dass wir uns groß fühlen, wichtig fühlen, dass ich etwas Besonderes sein muss, wenn mir schließlich jetzt die Mutter Gottes oder sonst jemand erschienen ist, dann merken wir, es kann nicht echt sein. Viertes Kriterium. Gutes Verhalten und gute Früchte. Wieder die Worte Jesus heiligen Katharina von Siena darf ich zitieren. Die wahren Visionen festigen die Seele in den Tugenden der Demut, des Gehorsams, der Geduld und Fügung in Gottes Willen. Erzeugen in ihr tiefen Frieden. Den steten Wunsch, Gott zu gefallen und große Verachtung für alles, was sich ihr auf dem Weg zu ihm hindernd entgegenstellt. Also ganz wichtig, wie sieht das Leben aus, von diesen Menschen, die Erscheinungen haben. Wir wissen, die Kirche prüft das sehr streng. Wir wissen auch, dass die Kirche ja auch mit der letzten endgültigen Anerkennung wartet bis zur Sterbestunde von diesem Visionär. Weil das Leben zeugt dann für die Echtheit oder Unechtheit von dem, was dieser Mensch wirklich sieht. Wir sehen zum Beispiel im Leben vom heiligen Pater Pio, der sehr gedemütigt worden ist. Auch von der Visitation der Kirche sehr vieles erleiden musste. Wo wirklich auch unschuldig angeklagt worden ist. Und trotzdem blieb er immer in der Liebe. Immer im Gehorsam. Selbst da, wo es das Allerschwerste war, was von ihm verlangt worden ist. Dagegen die Unechten, die begehren auf, sind ungehorsam und zeigen auch Früchte von einem schlechten Leben, wie es auch bekannt ist vom heiligen Philipp Neri, wo der Papst ihn gebeten hat, mal nachzuprüfen, weil da angeblich eine Klosterschwester Erscheinung gehabt haben soll. Und heilige Philipp Neri in seiner Art ist zu dieser Schwester gegangen, hat sich dorthin gesetzt, ihr die Schuhe gezeigt und gesagt, bitte Schwester, putzen Sie meine Schuhe. Die Schwester hat sich empört. Was? Ich habe Erscheinung, jetzt soll ich die Schuhe putzen? Nein, fällt ihm überhaupt nicht ein. Heilige Philipp Neri hat sich bedankt, ist zum Papst gegangen und hat nur gemeint, ja, die Erscheinungen sind sicher nicht echt, weil diese Schwester hat keine Demut. Er sagt, ganz wichtiges Kriterium, wie sieht das Leben dieser Menschen aus? Und auch zuletzt, letztes Kriterium, die Erscheinungen enthalten fruchtbare Impulse und nie nutzlose Impulse. Der göttliche Geist teilt unserem Verstand nie nutzlose und unfruchtbare, eitle und ungehörige Dinge mit. Es geht immer um den Nutzen für die Seele. Der teuflische Geist dagegen gibt uns nutzlose, eitle, unpassende Dinge ein, um das Gute zu hintertreiben. Da denke ich immer wieder an so eine nutzlose Sache, eine Privatoffenbarung, wo dieser angebliche Jesus gesagt haben soll, ja, jetzt kauft euch Gold, damals in der Wirtschaftskrise, Finanzkrise vor 5 Jahren. Kauft euch Gold. Wie kann Jesus so etwas sagen? Erstens widerspricht es total dem Evangelium, wo Jesus sagt, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon und gebt das Geld den Armen. Das Erste das. Und das Zweite, solange es wirklich Menschen auf dieser Erde gibt und verhungern, warum sollte ich Gold anhäufen, um mein Leben abzusichern? Wir merken, es ist total nutzlos. Sowas könnte Jesus nie in den Sinn kommen, uns zu sagen. Würde eher sagen, nimm das Gold und gib es den Armen. Deswegen nutzvolle, fruchtbare Impulse sehen wir immer wieder, zum Beispiel in Fatima bei den richtigen Erscheinungen, wo die Mutter Gottes aufruft zum Gebet, zur Buße, zur Umkehr, zum Rosenkranzbeten. Soweit diese Kriterien, die ich so zusammengesammelt habe. Sicher gibt es auch noch andere Kriterien, aber ich denke, das sind so diese wichtigsten Kriterien, gerade wo wir auch immer wieder mit Privatoffenbarung zu tun haben, dass wir wirklich nachprüfen. Bin ich auf dem richtigen Weg? Bin ich noch auf dem richtigen Schiff? Oder habe ich vielleicht schon das richtige Schiff verlassen und drifte so langsam ab vom Schiff Petri irgendwo hin? Und denken wir, es war immer so im Laufe der Kirchengeschichte, dass diese Leute, die sich abgespaltet haben von der Kirche, es immer besser gewollt haben, immer besser gewusst haben, wie der Papst, wie die Kirche, wie das Lehramt der Kirche. Und selbstverständlich sind auch die Päpste Menschen. Selbstverständlich machen auch Päpste Fehler. Und trotzdem haben wir nie hier das Recht, den Papst zu verteufeln, sondern wir haben die Pflicht, für den Papst zu beten. Denken wir an das Mittelalter, als der Papst in Avignon war, wie die heilige, denke ich, Katharina, wirklich zum Papst geschrieben hat, immer wieder geschrieben hat, bis der Papst umgekehrt ist, weg von Avignon wieder zurückgekehrt ist und wieder nach Rom zurückgekommen ist. Und so ist es wichtig, wenn wir denken, dass der Papst menschlich gesehen Fehler macht, vielleicht falsche Dinge sagt, beten wir für ihn. Beten wir noch mehr für ihn. Gerade auch unser Papst Franziskus bittet uns immer wieder, betet für mich, betet für mich, betet für mich. Das ist die richtige Haltung. Beten wir fest für unsere Hirten. Wenn wir sie kritisieren und verteufeln, haben wir nichts davon. Wenn wir für sie beten, kann der Heilige Geist sie auf dem richtigen Weg leiten. Soweit die Kriterien zur Unterscheidung von Privatoffenbarung. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Ich möchte weitergehen in unser persönliches Leben, in unseren Alltag. Wie unterscheiden wir in unserem Alltag das Richtige vom Falschen? Wie erkenne ich im Alltag, ob mich der gute Geist oder der böse Geist leitet? Ich denke da zurück an so ein kleines Kärtchen, Postkarte, die ich als Kind gesehen habe, dass das Kind in der Mitte, auf der einen Seite ist der heilige Schutzengel und auf der anderen Seite ist der Schadensdämon. Was auch der heilige Hieronymus eben schon gesagt hat, jeder Mensch hat auch einen Schadensdämon, der ihn einflüstert, der ihn zum Bösen versuchen will. Wie unterscheide ich, was der Schutzengel mir sagt? Und wie erkenne ich das, was der Böse mir einflüstern will? Ich habe ein Buch gefunden, wo diese 11 Merkmale der Unterscheidung vom Pater Scaramelli aufgeschrieben sind, vom Schamoni. Es ist sehr berührend, als ich diese Punkte selber betrachtet habe. Habe ich gedacht, dass auch für mich viele Dinge dabei sind, wo ich dankbar bin, das zu wissen. Weil Unwissenheit bewahrt nicht vor Strafe. Denken wir auf der Straße, wenn wir die Verkehrsregeln nicht wissen, dann können wir nachher nicht schimpfen, wenn ein Unfall passiert. Das Gleiche ist im Glauben. Wenn ich aus Unwissenheit immer wieder Fehler mache, brauche ich mich nicht wundern, wenn es da nicht klappt in meinem Leben. So finde ich es wirklich sehr schön, diese 11 Punkte, die jetzt sicher ein bisschen viel auf einmal sind. Deswegen habe ich sie euch auf diesen Zettel niedergeschrieben, dass jeder in der Stille diese 11 Punkte nochmal durchgehen kann, vielleicht auch zu einer guten Gewissenserforschung. Sie wirklich überlegen, ja, wie sieht's in diesem oder jenem Punkt aus? Bin ich wirklich auf dem richtigen Weg? Höre ich immer wieder auf die Stimme von meinem heiligen Schutzengel? Oder gebe ich doch immer wieder dem Negativen, dem Bösen nach? Ich sage, es sind 11 Punkte. Ich habe so versucht, ein bisschen zu ordnen in verschiedene Gruppen, damit Sie vielleicht eine bessere Übersicht haben über diese verschiedenen Merkmale. Der erste Punkt, das erste Merkmal ist ganz enorm wichtig. Es betrifft eigentlich alle Punkte der Unterscheidung der Geister. Und die richtige Entscheidung, wenn wir auf den Geist Gottes hören, wenn wir auf den heiligen Schutzengel hören, bewirkt in uns immer wieder einen ganz, ganz tiefen Frieden. Ein Merkmal, dass es wirklich vom Heiligen Geist kommt, der diese Kraft des Friedens uns schenkt. Und zwar nicht ein Frieden, der ganz kurz andauert und dann wieder weg ist, sondern ein Frieden, der wirklich bleibt, der uns durchträgt, auch durch die schwierigsten Momente, schwierigsten Augenblicke in unserem Leben. Dann so als zweiten Punkt, zweite Gruppe, würde ich dann zusammennehmen, eben gerade diese demütige, reumütige Haltung und das Gottvertrauen. Was sagen, als ersten Schritt auf dem Weg in die richtige Richtung. Ganz wichtig, diese demütige, reumütige Haltung. Sie öffnet mich für Gott. Wir hören es auch in der Heiligen Schrift, dieses Beispiel vom Zöllner und Pharisäer, wo Jesus erzählt, dass ein Zöllner und ein Pharisäer zum Beten kommen und der Zöllner ganz hinten stehen bleibt und nicht einmal wagt, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern sich nur an die Brust schlägt und betet, Gott sei mir Sünder gnädig. Diese Haltung des Zöllners, diese demütige Haltung öffnet uns für Gott. So dürfen wir auch immer wieder überlegen, auf welche Stimme höre ich? Ist es wirklich diese demütige Haltung, dass ich mich immer wieder zu meiner Schwäche bekenne, immer wieder sage, Herr Gott, sei mir Sünder gnädig? Oder ist es eine stolze Haltung, die mich für Gott verschließt. Und wir sind immer wieder in Gefahr, in diese stolze Haltung hineinzugeraten. Diese stolze Haltung, dass wir uns als Elite vorkommen. Schließlich scheinen wir doch etwas Besseres zu sein. Statt in der Faschingszeit zu vergnügen, sind wir hier und machen Exerzitien und kümmern uns um das Gute. Und auch zu Hause, ja, wir gehen vielleicht in die Kirche und nicht nur am Sonntag, sondern auch öfters. Und was wir nicht alles Gutes tun. Und so kommt der böse Geist, kommt dieser Schadensdämon, der uns immer wieder diese stolzen Gedanken eingibt. Auf wen höre ich? Auf diese Stimme, wo ich mich erniedrige vor Gott, wo ich mich demütige? Oder doch auf diese Stimme, wo ich mich besser vorkomme wie die anderen, wo ich mich selber lobe? Die heilige Theresia sagt so schön dazu, das ganze Gebäude des Gebets ist auf Demut gegründet. Je mehr eine Seele im Gebet sich vor Gott erniedrigt, umso höher wird sie dafür von Gott erhoben. Die Gnaden, die Gott mir erwiesen hat, hat er mir geschenkt, nachdem ich mich zuvor in Anbetracht meiner großen Armseligkeit zutiefst erniedrigte und verdemütigte. Also ganz wichtig, Selbsterkenntnis, die Wahrheit über mich selber, diese demütige Haltung vor Gott. Ich habe schon früher diesen Vortrag gehalten über den heilenden Umgang mit Gefühlen. Auch das kann eine Hilfe sein, um zu entdecken, wie es wirklich mit mir aussieht, wie es aussieht mit diesen Gefühlen, die in mir sind. Gefühle des Zornes, der Traurigkeit, der Angst, der Gebundenheit. Wie sieht es wirklich aus mit mir? Gebe ich es wirklich zu, ja Herr, ich bin so. In mir sind diese Gefühle, in mir ist dieses Elend, in mir ist diese Armseligkeit. Wenn ich es zugebe, wenn ich es bekenne, auch gerade in der Beichte, dann gelten diese schönen Worte, die wir bei Jesaja 66,2 hören. Ich blicke auf den Armen und Zerknirschten, sagt Gott, und auf den, der zittert vor meinem Wort. Ich bin bei den Zerschlagenen und Bedrückten, um den Geist der Bedrückten wieder aufleben zu lassen und das Herz der Zerschlagenen neu zu beleben. So ganz wichtig ja diese demütige Haltung vor Gott. Wirklich zugeben, ja Herr Gott, ich bin ein armer Sünder. Und immer wieder sich auch dazu zu bekennen vor Gott. Natürlich aufpassen, das ist auch wieder eine Taktik vom bösen Geist, die falsche Demut, die Selbstanklage. Wie gesagt, das ist ja nicht vom heiligen Schutzengel, nicht vom Geist Gottes, sondern vom bösen Geist, der einen immer wieder anklagt. Denke besonders an schwere Sünden, die im Leben passiert sein können, zum Beispiel auch die Abtreibung, wo ich immer wieder erlebe, wie dann solche Frauen lange, lange brauchen, bis sie sich selber vergeben können. Besonders wenn Gott in der Beichte bereits vergeben hat, Neues entstanden ist durch die heilige Beichte, wirklich die Schuld, die Sünde vergeben ist, dass der Mensch sich dann selber anklagt, sagt, ich kann mir selber nicht vergeben. Oder auch bei anderen Sünden, die passiert sein können im Leben, wo jemand denkt, ja, ich werde nie mehr einem barmherzigen Gott begegnen. Wie gesagt, das ist dieser böse Geist. Vorsicht vor dieser Selbstanklage, wenn Gott uns bereits vergeben hat. Auch die Selbstanklage, wie gesagt, ist hier in diesem Fall ein Zeichen des Stolzes. Ich kann mir selber nicht vergeben. Wie konnte mir das passieren? Wenn dem Nachbarn, der Nachbarin das passiert wäre, ja, das wäre noch verständlich, aber mir? Wie konnte mir das passieren? So sehen wir, ganz wichtig ist diese demütige Haltung vor Gott. Sie öffnet uns für Gott, weil sie auch die Haltung der Wahrheit ist und Gott selbst die Wahrheit ist. Ganz eng verbunden dann mit dieser demütigen Haltung, eben in diesem ersten Schritt, in dieser ersten Gruppe, ist dann dieses Gottvertrauen. Ich erkenne mein Elend, meine Armseligkeit, meine Sünden, auch meine Gefühle, auch meine unangenehmen Gefühle. Ich verdränge sie nicht, ich unterdrücke sie nicht, ich leugne sie nicht. Ich gebe sie zu und gebe sie Gott ab. Sehr schön ist hier auch dieser Ganzhingabe Rosenkranz von Don Dolindo, den wir auch immer wieder weitergegeben haben in der letzten Zeit und der auf sehr gutes Echo gestoßen ist. Jesus, sorge du. Kann ich nur wärmsten empfehlen. Seine ganz große Hilfe, gerade in Einüben des Gottvertrauens. Wie gesagt, hier, wer möchte, kann sich dieses Plättchen dann oben auch im Saal mitnehmen. Jesus, sorge du. Der Ganzhingabe Rosenkranz von Dolindo Ruotolo ist auch zu finden im Internet. Sagt, wir haben das den Menschen weitergegeben und die schönsten Zeugnisse, sogar auch Wunder gehört, wie Gott wirklich eingegriffen hat. Eben dann, wenn der Mensch sein Elend, seine Armseligkeit, seine Schwäche wirklich sieht und Gott abgibt, dann geschehen die Wunder. Auch zum Beispiel mit diesen unangenehmen Gefühlen. Wenn wir Gott immer wieder unseren Zorn abgeben, unseren Hass abgeben, die Unreinheit abgeben, die Traurigkeit abgeben, die Depressionen abgeben, immer wieder. Jesus, ich gebe mich dir hin mit dieser meiner Schwäche, mit diesem meinem Elend. Mach du, sorge du, hilf du. Dann im Wechsel, dann in diesem Rosenkranz mit der Hingabe in die Mutter Gottes, Mutter Maria, ich gebe mich dir hin mit dieser meiner Schwäche, mit diesem meinem Elend. Sorge du, mach du. Das Gegenteil davon, vom Gottvertrauen, wozu will uns der Böse verführen, ist die Selbstsicherheit. Also ich vertraue nicht auf Gott, ich brauche nicht Gott, ich bin doch der Starke, ich kann doch alles alleine. Denken wir an diesen Petrus, der voller Selbstsicherheit zu Jesus sagt, ja, und alle, wenn dich auch alle verleugnen, ich nicht, ich werde dir treu sein. Und Jesus sagt, Petrus, Petrus, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Der andere Weg, die Selbstsicherheit. Da müssen wir unwahrscheinlich aufpassen. Gerade auch, wenn wir jetzt an die Fastenzeit denken, denke fast alle machen einen guten Fastenvorsatz. Machen wir es nicht so wie Petrus. Sagt, ja, ich schaff's mit meiner eigenen Willenskraft. Ich werde schaffen, das und das durchzusetzen, dies und diese Schwäche abzulegen. Mit guten Vorsätzen ist der Weg in die Hölle gepflastert, heißt ein Sprichwort. Oder ein guter Vorsatz ist wie ein Aal, leicht zu fassen und nur schwer festzuhalten. Also hier merken wir, mit eigener Kraft geht es nicht. Die eigene Kraft, können wir sagen, ist hier wieder Ausdruck des Stolzes. Ich schaffe es allein, ich zeige es Gott, was ich kann in der Fastenzeit zum Beispiel, mit meinen Fastenvorsätzen. Und selbst wenn ich es vielleicht geschafft haben sollte, dann bin ich vielleicht an Ostern total stolz über meine Errungenschaft. Bin ich nicht super? Bin ich nicht besser wie alle anderen? Wir merken hier auch diese Einflüsterung des bösen Geistes zur Selbstsicherheit. Nicht auf sich selbst vertrauen, nicht auf sich selbst bauen, sondern immer wieder die Schwäche zugeben und Jesus abgeben. Dann tut sich was, dann tut sich ganz viel in unserem Leben. Man kann sagen, soweit zu diesem ersten Punkt, zu diesem ersten Schritt, diesem Anfang. Und dann geht es weiter. Sind die nächsten zwei Punkte: Bereitwilligkeit, den Ruf Gottes zu hören, und dann auch den Punkt des Motives, habe ich auch wieder zusammengefasst. Also wenn wir jetzt alles auf Gott setzen, in unserer Schwäche total die Hilfe von Gott erhoffen, dann geht es weiter, können diesen nächsten Schritt nennen, dieses Dazulernen. Dazulernen zeigt sich in der Bereitwilligkeit, dem Ruf Gottes zu folgen. Wie sieht es aus in meinem Leben? Wo lerne ich dazu? In guter christlicher Lektüre, vor allem im Lesen des Evangeliums. Höre ich die Stimme, wenn mein heiliger Schutzengel mich immer wieder darauf hinweist, du könntest doch mal wieder das Evangelium in die Hand nehmen? Höre ich auf die Stimme des heiligen Schutzengels, der mir sagt, du könntest vielleicht mal den Fernseher ausmachen und wieder was Gutes lesen? Oder das andere Merkmal vom bösen Geist, die Willenshärte, Verweigerung des Gehorsams, Verweigerung des Hörens, wo ich das einfach überhöre. Dann können wir uns prüfen in der Woche, wie viel Zeit nehme ich mir für das Hören, für das Hören auf das Wort Gottes, für das Hören auf die Stimme Jesu. Ich habe vor einem Jahr ein Experiment gemacht mit jungen Leuten, habe sie eingeladen zur Wort-Gottes-Familie, die jetzt dann endgültig entstanden ist, wo ich die Jugendlichen eingeladen habe, täglich das Wort Gottes zu lesen, öfters zu lesen, zu betrachten, einen Satz vom Evangelium im Herzen zu tragen und mit Jesus darüber zu sprechen. Und ich muss euch sagen, es sind solche großen Wunder geschehen in diesem Leben dieser jungen Menschen, dass sogar Eltern gesagt haben von einer Jugendlichen nach ungefähr einem Jahr, sie hat sich verändert. Sie ist nicht mehr der gleiche. Sie ist ein anderer Mensch geworden durch die Kraft des Wortes Gottes. Wie sieht es aus mit diesem Punkt? Wie sieht es aus mit meinem Hören auf das Wort Jesu, auf das Wort Gottes, auf das Wort der Heiligen? Ist in mir diese Bereitwilligkeit oder ist in mir diese Verweigerung, diese Willensseite? Nein, nein, nein. Ich will lieber meine Seriale sehen, meine Romane lesen und so weiter und so fort, was mich aber immer mehr wegbringt vom guten Weg. Nächster Punkt, wie gesagt, verbunden auch hier mit dem Motiv. Absicht. Welche Absicht habe ich, wenn ich das alles tue? Welche Absicht habe ich zum Beispiel jetzt auch, wenn ich das Evangelium lese? Welche Absicht begleitet mich beim Fasten? Welche Absicht begleitet mich, wenn ich was Gutes tue? Und das hat mich tief berührt. Ich habe schon vor einem Jahr über die Motive etwas gesprochen. Gerade wenn wir fragen, warum tue ich etwas nicht, dass wir uns da sehr schnell belügen und sagen, ja, ist ja alles in Ordnung. Aber untersuchen wir mal wirklich unsere Motive. Warum tue ich etwas? Warum tue ich es nicht? Auf euren Zettel habe ich von Scaramelli diese verschiedenen Möglichkeiten kurz aufgeschrieben. Zum Beispiel, ist es irdisch oder sinnlich oder teuflisch? So sagt Scaramelli, der Wert eines Werkes hängt also von der Absicht ab. War es aus Eitelkeit, ist es weltlich. Geschah es aus Lust, war es sinnlich. Geschah es aus verwerflichen Zwecken, war es teuflisch. Geschah es aus Liebe zu Gott, ist es göttlich. Und er zitiert dabei Matthäus 6, 22 bis 23, wenn dein Auge, in Klammern ist gleich deine Absicht, gesund ist, dann wird dein ganzer Körper, in Klammern dein Tun, hell sein. Wenn aber dein Auge, Klammern deine Absicht, krank ist, dann wird dein ganzer Körper, Klammern dein Tun, finster sein. Was ist meine Absicht? Heilige Gregor sagt, oftmals schleicht sich der böse Geist um das Gute, das er nicht verhindern konnte, zu zerstören, nach vollbrachter Handlung in den Sinn des Menschen ein und erweckt darin im Stillen selbst gefällige Gedanken. Wir wissen, dieses Motiv, um Menschen zu gefallen, hatten bereits die Pharisäer. Sie haben gefastet, gebetet, Almosen gegeben, um den Menschen zu gefallen. Auch hier weltliches Motiv, Eitelkeit. Oder denken wir, die anderen Motive, wenn ich etwas aus Sinnlichkeit tue, oder sogar aus teuflischen Motiv. Ich denke hier gerade an das Almosen geben. Ist auch die Frage, tut man es wirklich, um jemand zum Helfen, selbstlos zu helfen, oder um jemand abhängig zu machen, den anderen zum Sklaven zu machen, der dann Wünsche erfüllen muss, weil er ja von mir Hilfe bekommen hat? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Warum habe ich etwas getan? Davon hängt der ewige Lohn ab. Denken wir an die Worte Jesu, du hast deinen Lohn bereits erhalten, wenn wir es zur Ehre, zur eigenen Ehre getan haben. Der eigentliche, richtige Motiv ist aus Liebe zu Jesus, zur Verherrlichung Gottes. Scaramelli gibt hier noch dazu, ist natürlich jetzt ganz wichtig, da kann jemand sagen, okay, wenn es mit dem Motiv so ist, dann faste ich jetzt am besten gar nicht. Sagt nein, bitte nicht. Ja, nicht den Rat geben, sagt Scaramelli, die guten Werke zu unterlassen oder aufzuschieben, denn dann werden gute Werke verhindert. Man soll vielmehr die Absicht ändern, alles zur Ehre Gottes. Also trotzdem fasten, auch wenn vielleicht ein irdisches Motiv war, abzunehmen und dazu die Absicht des Motivs erwecken, Jesus, ich faste aus Liebe zu dir. Kommen wir zum nächsten Schritt. Also der erste Schritt war dieses sich öffnen auf Gott, auf die Hilfe Gottes. Der zweite Schritt, dieses Dazulernen durch das Wort Gottes und durch die richtige Ausrichtung meines Motivs. Und jetzt würde ich die nächsten Punkte zusammenfassen bei der Unterscheidung der Geister unter dem Stichwort vielleicht Ja zum Kreuz. Auch hier merken wir, wenn wir das lesen, ist vieles dabei, was uns berühren kann. Wenn wir dann sehen, diesen Punkt Geduld, freiwillige innerliche Abtötung, Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit und Freiheit des Geistes, dann merken wir, wozu uns der heilige Schutzengel immer einlädt. Und deswegen ist der Schutzengel oft eine unangenehme Person neben uns, eine unangenehme Stimme, uns immer wieder an das erinnert, was uns schwerfällt. Das Kreuz anzunehmen, sich selbst zu verleugnen und Jesus nachzufolgen. Und so haben wir als ersten Punkt, als erstes Merkteil in dieser neuen Gruppe, die Geduld, die Ausdauer. Wenn wir jetzt auf diesem Weg sind, brauchen wir Geduld, brauchen wir Ausdauer. In den Dingen, die den Leib quälen, wie zum Beispiel Leiden, Schmerzen und Krankheiten. Wie auch in solchen, die die Ehre verletzen, zum Beispiel Verleumdungen, Verfolgung und Verachtung, oder welche das Gemüt angreifen, Verlust von Hab und Gut, Eltern und Freunden. Die Geduld kann nur vom göttlichen Geist kommen. Und in Hebräerbrief 10,36 hören wir, was ihr braucht, ist Ausdauer, damit ihr den Willen Gottes erfüllen könnt und so das verheißene Gut erlangt. Wie sieht es aus mit dieser Geduld? Wie sieht es aus mit meinem Ja, Ja, Herr? Haben wir gelesen von einer Klosterschwester, die hat sich als Beichtvorsatz immer nur diesen Vorsatz genommen, Amen, Ja, Herr. Besonders dann, wenn es immer wieder schwer geworden ist. Der Böse dagegen, der führt uns immer wieder zu diesem Nein, zu der Ungeduld. Mit Zorn und Unwillen, bei Beleidigungen, übler Nachrede oder Verleumdungen. Der böse Geist führt uns hier zum Klagen, zur Wut, zur Verzweiflung, zum Selbstmitleid. Er will nicht Ja sagen. Oder wie Pater Zilligen mal in seinem Buch geschrieben hat, in der Hölle sind alle, die Nein sagen. Die immer wieder ihr Nein sagen. Nein, nein, nein. Wenn wir das betrachten, ich denke, hier sind wir alle eben angesprochen. Wäre sicher auch ein guter Vorsatz für die Fastenzeit, sich in der Geduld zu üben. Ich darf es nochmal kurz wiederholen. Geduld in den Dingen, die den Leib quälen, wie Leiden, Schmerzen und Krankheiten, die die Ehre verletzen, Verleumdungen, Verfolgungen, Verachtung oder welche das Gemüt angreifen, Verlust von Hab und Gut, Eltern und Freunde. Es ist sehr viel verlangt, es ist der Weg der Liebe, immer wieder dieses Ja sagen. Wir wissen auch, was Jesus zu Heiligen Gertrud von Helfter gesagt hat. Das Liebste, sagte, das Liebste, was du mir tun kannst, ist die Schwierigkeiten annehmen und ertragen, die Schwierigkeiten des Alltags. Dann der nächste Punkt, siebte Punkt, freiwillige innerliche Abtötung. Sagen, das Kreuz, diese Geduld ist das, was von außen uns auferlegt wird. Jetzt auch innerlich dürfen wir auch Ja sagen zum Verzicht auf all das, was vielleicht noch gerade im erlaubten Bereich ist, aber doch nicht unbedingt uns gut tut. Denken wir zum Beispiel, wenn wir ein Tortenstück haben und noch eins essen wollen und noch eins, wenn wir dann doch sagen, nein, jetzt verzichte ich aus Liebe zu Jesus. Oder denken wir an unsere Augen in diesem freiwilligen Verzicht, sagen, ja gut, ich muss das jetzt nicht sehen. Oder diese Sendung, diesen Abschnitt von einem Film muss ich nicht sehen. So wichtig, diese innerliche Abtötung, damit eben der Böse hier keinen Angriffspunkt bekommt. Und der Böse dagegen, der flüstert ein, ja, das schadet dir sowieso nicht. Ach, du kannst ruhig noch etwas essen und du kannst es auch noch tun und den Film kannst du auch noch anschauen und dieses Buch kannst du auch noch lesen. Er erregt so unsere Leidenschaft, bis wir sie nicht mehr im Griff haben. Und so sagt auch Scaramelli sehr schön dazu, das Merkmal des bösen Geistes ist der Aufruhr der Leidenschaften. Leidenschaften rühren von der Natur her, doch für gewöhnlich erhalten sie nur vom Teufel Kraft und Wachstum. Die Natur beginnt mit leichteren Erregungen, der böse Feind aber stachelt sie auf, entflammt sie und gibt ihnen Stärke. Deswegen sagt Jesus uns ja, wer mein Jünger sein will, verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wir merken, dass schon viel verlangt. Es kommt noch ein Punkt zu diesem Ja-Sagen, zu dem, was schwer ist, zu dem Kreuz, das wir Christen tragen dürfen. Nicht umsonst haben wir Katholiken gerade den Kreuzweg, den wir immer wieder betrachten, auch als Erinnerung, dass der Weg zur Liebe, der Weg in die Ewigkeit ein Kreuzweg ist, der aber mit der Auferstehung endet. Der ganz wichtige Punkt hier ist noch die Masken ablegen, aufrichtig sein, wirklich so sein, besonders vor dem geistigen Begleiter und auch vor dem Beichtvater, wie man wirklich ist. Das 8. Merkmal, sagt Scaramelli, des guten Geistes ist die Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit und Einfalt. Gott selbst ist die Wahrheit. Der flößt er den Herzen, in denen er Wohnung nimmt, den Geist der Wahrheit und Aufrichtigkeit ein. Sehen wir auch den ganz großen Wert der geistigen Begleitung. So wie es die Mönche schon gesagt haben, wenn wir mutig immer wieder unsere Schwächen bekennen, dann flieht der Böse und wir haben Ruhe. Und ich kann es voll Freude sagen, gerade auch mit meinen Mitbrüdern, wo ich gerade auch als Oberer das erleben darf, wenn sie kommen und sich zu irgendeiner Schwäche bekennen, dass sie dann auch wirklich augenblicklich Ruhe haben. Das ist etwas ganz Wichtiges. Nicht diese ganzen Masken aufziehen, sondern wirklich diese Masken runtertun, besonders in der Heiligen Beichte, bei der geistigen Begleitung. Das Merkmal des bösen Geistes dagegen ist Falschheit, Verstellung und Heuchelei. Und der heilige Gregor sagt dazu, die Weisheit dieser Welt besteht darin, die Gefühle des Herzens schlau zu verheimlichen, die Gedanken durch gleißende Worte zu verbergen, den Irrtum als Wahrheit und die Wahrheit als Irrtum darzustellen. Jetzt kommen wir zum 9. Punkt. Zur Freiheit des Geistes. Heiliger Schutzengel, der Geist Gottes führt uns zur Freiheit, zur wahren, echten Freiheit. Wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit, 2 Korinther 3, 17. Diese Freiheit hat nichts zu tun, sagt Scaramelli, mit einer gewissen Ungebundenheit des Gewissens, mit freiem, willkürlichem Handeln. Denn das ist nicht Freiheit, sondern Zügellosigkeit und somit Knechtschaft der Seele. Man unterwirft sich nämlich unter ein Laster, von dem man sich beherrschen lässt. Die Freiheit des Geistes besteht in der Freiheit von der Herrschaft der Laster. In dieser Freiheit gibt es verschiedene Grade. Erstens mal die Freiheit von Lastern und bösen Neigungen. Diese Freiheit, mit der schaffen wir es meistens noch, aber dann geht's weiter. Die innere Freiheit ist dann die Freiheit von aller Anhänglichkeit an irdische und erlaubte Dinge und Personen und dann sogar die Anhänglichkeit an die Gaben Gottes. Je freier man wird, umso freier wird man von aller Betrübnis, von aller Angst und Sorge. Und umso bereiter wird man in allem, was vorfällt, sich dem Willen Gottes zu fügen. Diese innere Freiheit ist was Großartiges, aber wir müssen wirklich sehr fest daran arbeiten. Und ich habe selber gemerkt, wenn wir bereit sind, auf irgendwas Schönes zu verzichten, die Anhänglichkeit an irgendwas aufzugeben, beschenkt uns Gott so überreich, dass es sich wirklich lohnt, um diese innere Freiheit zu kämpfen. Wir dürfen uns auch diesen Punkt fragen, bin ich bereit, Gott alles zu geben? Bin ich bereit, wirklich Gott alles zu geben? Ich weiß, da kommt ein neues Thema rein, unser Gottesbild. Was für ein Gottesbild habe ich? Ich weiß, Gott ist die Liebe, er will das Allerbeste für mich, nur mein Glück, meinen Segen. Dann kann ich Ja sagen. Vielleicht müssen wir auch am Gottesbild arbeiten. Bin ich wirklich bereit, Gott alles zu geben? Meine Schwächen, dann auch die Anhänglichkeit an irdische und erlaubte Dinge und Personen, sogar an die Gaben, die ich habe, an die guten Gaben. Das Merkmal des bösen Geistes dagegen ist die Anhänglichkeit. Der Böse strebt danach, dass wir unser Herz unordentlich an das Irdische hängen, auch an Tröstungen im Gebetsleben. Dazu gehört auch die Anhänglichkeit an Gebetsformen, die zur Unterlassung der Standespflichten bzw. zum Ungehorsam führen. Statt Gott suchen diese Menschen sich selbst. Wir sehen, wie wichtig es hier ist, wirklich zu unterscheiden. Wohin führen mich die verschiedenen Dinge? 10. Punkt, Verlangen nach der Nachfolge Christi. Hätte ich in die letzte Gruppe hineingegeben, den letzten Schritt, dieses Ähnlichwerden mit Jesus. Habe ich wirklich das Verlangen, Jesus ganz und gar nachzufolgen? Oder wende ich mich von diesem Jesus ab, der das Kreuz trägt, der verleumdet wird, der gegeißelt wird, mit der mit Dornen gekrönt wird, der gekreuzigt wird? Das ist eine ganz wichtige Entscheidung, gerade jetzt, wo es diesen Kampf gibt, auch gegen die Christen. Denke an Weißenbach, unsere Pfarrei, wo mein Mitbruder zwei Kinder getauft hat und dann alte Leute sich empört haben. Wie kann man in der heutigen Zeit noch Kinder taufen, wenn noch die Gefahr ist, dass dann die IS-Kämpfer kommen und die Christen umbringen? Ist doch besser, man tauft die Kinder doch gar nicht mehr. Bin ich bereit, Jesus Christus wirklich ganz nachzufolgen, auf dem Kreuzweg bis hin zum Kreuz? Und es verbunden auch mit diesem 11. Punkt, was dann unser Ziel ist, 11. Merkmal, gütige, uneigennützige Liebe. Dürfen wir wieder auf Jesus schauen. Wir sehen es am Kreuz, wer wirklich in der Liebe sein Leben hingibt, wer allen alles vergibt. Das 11. Merkmal, wie gesagt, ist diese uneigennützige Liebe, wie wir es im 1. Korintherbrief 13,4-5 hören. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Die Liebe treibt die Seele an, auf sich zu schauen und nicht auf fremde Fehler Acht zu haben. Sie bei sich zu entschuldigen und, wenn sie nicht entschuldbar sind, sie den Vorgesetzten mit Ruhe anzuzeigen, in der Absicht, dass sie gebessert werden oder um für sie zu beten. Dagegen die falsche Liebe, und da müssen wir so aufpassen, dass der Böse uns immer wieder einflüstert. Das Merkmal des bösen Geistes dagegen ist die falsche Liebe und der falsche Eifer. Der zornige, trübe und ruhelose Eifer stört den Frieden und verletzt die brüderliche Liebe. Diese Menschen regen sich über die Fehler anderer unmäßig auf, spüren ihnen im Hause nach, bekritteln sie, murren über sie laut bei ihren Hausgenossen, dringen auf strenge Bestrafung und verursachen Unruhe und Verwirrung. Ich sage, das Größte ist die Liebe. Schauen wir erst auf uns selber, bemühen wir uns, dass wir uns bekehren, dass wir immer mehr umkehren zu dieser Liebe Gottes. Und beten wir für die anderen, wo wir denken, dass wir sie sofort bekehren müssen. Und das Schöne ist, wenn wir umkehren, wenn wir uns immer mehr von diesem Frieden Gottes, von dieser Liebe Gottes, von dieser Freude Gottes erfüllen lassen, strahlt es so aus, dass auch andere Menschen sich bekehren. Dagegen, wenn wir uns nicht bekehren, aber jetzt nach Hause gehen nach den Exerzitien und wollen andere bekehren, andere auf unsere Schiene bringen, dann ist es dieser falsche Eifer. Es ist nicht die Stimme des heiligen Schutzengels, was dann oft zu Streit und zu Spannungen in den Familien führt. Ihr seht, es ist einige Punkte dieser Unterscheidung der Geister. Ich weiß, ich habe jetzt euch viel vorgelegt, viele Punkte, deswegen ist auch auf dem Zettel niedergeschrieben, dass ihr die Möglichkeit habt, nochmal in der Stille nachzudenken, zu überlegen. Lasse ich mich vom guten Geist leiten? Bin ich auf dem richtigen Weg? Dann dürfen wir Jesus immer wieder danken. Und zum Schluss möchte ich euch noch dieses Büchlein empfehlen von Pater Buob, Die Gabe der Unterscheidung der Geister, auch sehr wertvoll in dieser Thematik, wo ihr dann auch euer Wissen vertiefen könnt, um zu unterscheiden, was ist das Richtige und was ist der falsche Weg. Und so darf ich euch noch zum Ende den Segen vom Segenskreis geben. Der Herr sei mit euch. Der Segen des Vaters, die Liebe des Sohnes, die Kraft des Heiligen Geistes, der mütterliche Schutz der Himmelskönigin, die Vatermacht des Heiligen Josef, der Beistand der Heiligen Engel und die Fürbitte der Heiligen sei mit euch und begleite euch überall und alle Zeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.